Johannesevangelium. Und vor 3 Wochen haben wir uns mit einem Thema beschäftigt, das Jesus sehr wichtig ist. Er wusste, dass er nur eine begrenzte Zeit noch mit seinen Jüngern zusammen sein würde. Und danach müssten sie auf sich alleine gestellt die Aufgabe ausführen, die er zunächst hatte und dann an sie weitergeben würde, nämlich der Welt die frohe Botschaft vom Heil und der Rettung in das ewige Leben durch Jesus Christus zu verkündigen. Und deshalb war es sehr wichtig, dass sie auf diesen Dienst vorbereitet wurden und dass sie lehrte, was es heißt, ihm nachzufolgen und worauf es im Leben der Jünger Jesu ankommt. Wir haben in den Hauskreisen uns sehr eingehend mit diesem Thema beschäftigt und Beat und ich waren der Meinung, dass wir das doch nochmal auch in die ganze Gemeinde hineintragen sollten. Und deshalb werden wir uns heute noch einmal mit diesem Anliegen Jesu beschäftigen. Für die, die an den Hauskreisen teilgenommen haben, wird es eine Wiederholung sein, aber ich denke, es wird uns allen helfen, die Erkenntnis aus dem Text noch einmal zu vertiefen. Der Text steht im Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 27 bis Kapitel 9, Vers 1. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie antworteten ihm und sagten: Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemanden über ihn reden sollten. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte: Geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Als erstes fragt Jesus seine Jünger, für wen sie ihn halten. Es gibt darüber in Israel recht verschiedene Meinungen. Vers 27 und 28: Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sagten: Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Etwas hatten diese Vorschläge gemeinsam. Sie hielten jemanden für jemanden, der von Gott schon einmal geschickt worden war, um das Kommen des Messias vorzubereiten. Johannes der Täufer hatte das gemacht, bevor Herodes ihn hat enthaupten lassen. Elias ist nicht gestorben, sondern war von Gott entrückt worden. Und im Malachi, ganz am Ende des Alten Testaments, steht, dass er als Versöhner zurückkommen wird, bevor der Tag des Herrn, also der Messias, kommen wird. In dem Paralleltext im Lukas-Evangelium heißt es dann sogar, Kapitel 9, Vers 19, und einer der alten Propheten sei auferstanden. Die Meinung war einhellig, dass er von Gott gesandt war, dass Gott ihn erweckt hatte. Und dafür sprachen auch schon die vielen Wunder, die er wirkte. Aber als Messias wurde er vom Volk nicht erkannt. Und als Jesus seine Jünger fragte, bekam er vom Petrus die klare Antwort, du bist der Messias, oder eben auf Griechisch, du bist der Christus. In der Parallelstelle im Matthäusevangelium erfahren wir dann, dass diese Erkenntnis nicht eine Meinung von Petrus war, sondern Offenbarung Gottes. Und das ist wichtig, dass wir das richtig verstehen. Jesus wertet damit nicht ab, was Petrus gesagt hatte, sondern er hilft seinen Jüngern, über diese wichtige Wahrheit Klarheit zu bekommen. Die Erkenntnis war nicht eine Aussage, die man später in Fragen stellen konnte, weil Petrus ja eh eine ganze Menge große Sprüche gemacht hatte, sondern Jesus hat damit seinen Jüngern die Gewissheit in das Herz eingepflanzt, ich bin der Christus. Gott hat dies geoffenbart. Und das war für sie und das ist für uns von entscheidender Bedeutung. Für die Juden war Messias nicht einfach nur ein Titel, sondern der Messias, der hatte die höchste Herrscherposition, die man sich vorstellen konnte. Er war von Jahwe aus gestattet mit aller Vollmacht. Und Jesus wollte sicherstellen, dass seine Jünger über diese Erkenntnis Klarheit hatten, auch wenn sie das erst wirklich begreifen würden, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen und von ihm erfüllt worden sind. Weil aber im Volk die Vorstellung über den Messias eine ganz andere war, als Gott sie in seinem Heilsplan mit Jesus vorgesehen hat, sollten die Jünger dies verschweigen, bis der Plan Gottes durch Tod und Auferstehung vollendet und dann auch für die Juden verständlich geworden ist. Aber wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, hatte das Volk, insbesondere die jüdischen Theologen, selbst dann noch Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass Jesus wirklich Heil und Rettung gebracht hat. Was für uns aus diesen ersten Verse wichtig ist, was wir festhalten müssen, ist, dass Jesus als erstes, bevor er seine Jünger lehrt, ihnen sagen will, wer er ist. Er legt das Fundament, ich bin der Messias. Er ist nicht ein selbsternannter Anführer, er ist kein Sektenguru, sondern er ist der, der von Gott gekommen ist, um der verlorenen Menschheit Heil und Rettung zu bringen. Das nächste Thema, das Jesus aufgreift, ist, dass er ihnen ankündigt, welchen Weg er gehen wird, um Gottes Heilsplan in die Tat umzusetzen. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Für uns ist es dabei interessant und wichtig, wie Petrus auf Jesu Äußerungen reagiert und Jesus dann auf ihn. Dass Jesus genau an dieser Stelle zum ersten Mal von seinem Leiden und Sterben spricht, ist bestimmt kein Zufall. Zunächst hatte der Herr sichergestellt, dass seine Jünger jetzt Klarheit darüber hatten, wer er ist, der Messias. Doch bevor er sie lehrt, was es heißt, Jünger zu sein, sollten sie auch noch verinnerlichen, dass sie dem Willen Gottes größere Autorität und Vertrauenswürdigkeit in ihren Überlegungen beimessen müssen, als ihren menschlichen, an manchen Stellen allzu menschlichen Vorstellungen. Die Ankündigung Jesu, dass er leiden und sterben müsse, passt nicht mit der jüdischen Tradition und von der jüdischen Tradition geprägten Vorstellung des Messias überein. Und deshalb hatte Petrus da auch Probleme. Und seine spontane Reaktion ist, dass er Jesus zur Seite nimmt und dafür kritisiert. Und als Jesus sich in diesem Moment umsah und seine Jünger sah, die vermutlich ähnlich dachten wie Petrus, wurde ihm bewusst, dass jetzt eine klare Weichenstellung passieren musste. Es war ihm wichtig, dass den Jüngern unmissverständlich klar gemacht wurde, dass er nichts anderes tat, als was Gott von ihm erwartet hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Mit Blick auf die Jünger kann Jesus deshalb es nicht durchgehen lassen, wenn Petrus sowas sagt. Und deshalb tadelt er nun seinerseits Petrus für dessen Reaktion. Und wenn Jesus dann sagt, geh weg hinter mich, Satan, meint er nicht, dass der Teufel in diesem Moment sich in Petrus eingenistet hat. Ich denke, die Reaktion von Petrus ist ganz natürlich, ist intuitiv. Aber alles, was sich dem Plan Gottes entgegenstellt, spielt Satan, dem Gegenspieler von Gottes, in die Hände. Und deshalb ist es wichtig, dass dem Petrus und allen anderen Jüngern klar wird, dass sie sich zum Werkzeug Satans machen lassen, wenn sie sich gegen den Plan Gottes stellen. Das, was wir aus diesen Versen mitnehmen müssen, ist, dass wir als Jünger Jesus uns auch immer wieder Jesu Willen und damit den Willen des Vaters zu eigen machen müssen. Selbst wenn unsere Gefühle und unser begrenzte Erkenntnis sich dem entgegenstellt. Egal, wie das heutzutage auch immer aussehen mag. Allein Gott weiß alles und allein Gott kennt alle Zusammenhänge. Er macht keinen Fehler und das ist Grund genug, ihm uneingeschränkt zu vertrauen. Und deshalb ist es auch für uns so wichtig, dass wir als erstes geklärt haben, wer Jesus ist und als zweites, dass er die Autorität hat, die weit über das Gewicht unserer Gefühlsregungen und unserer eigenen Überlegungen hinausgeht. Was Gott sagt, das muss immer den Ausschlag geben. Und gerade für junge Christen ist es wichtig, ihnen bewusst zu machen und zu helfen, dass Gefühlsregungen kein Gewicht gegenüber dem Wort Gottes bekommen dürfen. Denn den Willen Gottes in Frage zu stellen, heißt, wie wir gerade gehört haben, sich zum Handlanger Satans machen zu lassen. Im dritten Textabschnitt wendet sich Jesus wieder an die Volksmenge und beschreibt in Vers 34 zunächst das Wesen der Christusnachfolge. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Als erstes wird hier deutlich, dass Jüngerschaft einen Preis hat. Um ein Jünger Jesu zu sein, muss man ihm nachkommen. Das griechische Wort beschreibt eine Aktivität, eine Tätigkeit, die Veränderung der inneren Einstellung, Veränderung der Haltung gegen Gott und Veränderung auch des Lebensstils. Niemand kann ein Jünger sein, indem er sich sozusagen einfach ein Etikett aufklebt und ansonsten alles bleibt, wie es ist. Mit unserer Bekehrung haben wir ein neues Leben von Jesus erhalten. Und das hat alles verändert. Und diese Veränderungen manifestieren sich auch in unserem Leben. Man sieht es. Wir verändern uns auch. Die Proklamation Jesu, die dann in Vers 34 folgt, kann man als das Grundgesetz der Jüngerschaft bezeichnen. Darin hat Jesus drei Disziplinen genannt, die wir nun genauer betrachten wollen. Selbstverleugnung, Kreuz auf sich nehmen und Nachfolge. Selbstverleugnung ist die erste Veränderung, die Jesus im Leben seiner Jünger beschreibt. Um zu verstehen, was Jesus da gemeint hat, ist es wichtig, zunächst festzuhalten, was das nicht bedeutet. Verleugnen wird heute nämlich meist in negativen Sinnen verwendet. Sich zu verleugnen heißt zum Beispiel so zu tun, als wäre man nicht da, wenn unangenehmer Besuch vor der Tür steht. Verleugnen hat für uns den Geschmack von Lügen. Und das ist keinesfalls hier gemeint. Eine andere falsche Sicht ist, dass Selbstverleugnung die Forderung sei, die eigene Persönlichkeit aufzugeben und sich willenlos dem hinzugeben, reinzufügen, was Gott will. Das ist natürlich auch nicht gemeint. Vielmehr wusste Jesus, dass wir als seine Jünger diesseits der Ewigkeit immer wieder Probleme mit unserer Prägung vor unserer Bekehrung haben, mit dem alten Menschen, wie Paulus dann später in seinen Briefen das genannt hat. Um dessen Einfluss zu überwinden, das ist hier gemeint. Und das geht leider nicht mit einem Fingerschnipsen. Das ist ein innerer Kampf, in dem die Herrschaftsansprüche des alten Menschen in uns immer wieder überwunden werden müssen. Aber wir können diesen Kampf gewinnen, wenn wir uns auf die Seite Jesu stellen, wenn wir ihm den Herrscher sein lassen. Da klingt wieder das Element der Selbstverleugnung an. Wie kann das praktisch aussehen? Ein Beispiel ist, auch in der Gemeinde passiert es, dass wir durch einen Bruder oder Schwester verletzt werden, vielleicht immer wieder. Aber dann halte ich das Unrecht, das mir geschieht, nicht fest. Ich warte nicht darauf, dass der andere endlich zu Kreuze kriecht und mich um Vergebung bittet. Ich packe auch nicht den großen Hammer aus, damit er merkt, dass es so nicht weitergeht. Und ich laufe auch nicht mit einer Duldermiene durch die Gemeinde, damit alle sehen können, wie übel mir mitgespielt wird. Und schon gar nicht erzähle ich das weiter, sondern ich vergebe ihm bereits, bevor er kommt und mich darum bittet. Ich halte ihm auch nichts fest, um es irgendwann dann wieder auszupacken und zu meinem Vorteil zu benutzen. Stattdessen bitte ich den Herrn, mir die Freiheit zu verschaffen, dass ich vorbehaltlos auf ihn zugehen kann. Und warum? Um Jesu Willen. Damit er in mir so herrschen kann, wie er will. Ich denke, es gibt jede Menge andere Situationen, in denen wir alle die eine Entscheidung treffen müssen. Halte ich für mich einen möglichen Vorteil fest oder tue ich den Willen des Herrn, auch wenn ich gegebenenfalls dabei Nachteile einstecken muss? Das einzig Richtige ist, den Willen des Herrn zu tun. Und die Wahrheit dabei ist, dass ich am Ende dadurch keinen Nachteil haben werde. Genau das ist es, wenn Jesus uns auffordert: Verleugne dich selbst. Das Kreuz auf sich nehmen ist die zweite Veränderung im Leben der Jünger Jesu. Und das ist die Veränderung, die unser Leben vermutlich am meisten beeinflusst. Das Bild, das Jesus hier gebraucht, wird oft als Leidensbereitschaft missverstanden. Aber in Lukas, in Parallelstelle Lukas 9, Vers 23, heißt es sogar, der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Aber Jesus sagt hier nicht, dass wir täglich Leid tragen sollen. Es geht hier nicht darum, Jüngerschaft mit Martyrium zu verbinden. Leiden der Jünger ist niemals Selbstzweck, weil Jesus bereits alle unsere Schuld auf sich genommen hat. Da gibt es wirklich nichts mehr, was wir noch tragen müssten, weswegen wir leiden müssten. Leiden ist möglicherweise eine Konsequenz unserer Nachfolge, denn uns ist nirgendwo verheißen worden, dass uns auf jeden Fall alle Leiden erspart bleiben. Aber es ist keinesfalls ein notwendiges Zeichen von Jüngerschaft. Was wollte Jesus dann mit diesem Bild sagen? Nachdem er für alle unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, geht es vielmehr darum, den alten Menschen in uns hinzurichten, damit wir unser neues Leben, unserer Berufung entsprechend leben können. Paulus hat das im Galaterbrief, Galater 5, Vers 24, so ausgedrückt: Die aber, welche Christus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt. Und genau darum geht es. Wie können wir nun den Einfluss des alten Menschen, des Fleisches, in uns zum Verschwinden bringen? Dazu habe ich ein paar Jahre nach meiner Bekehrung eine Anleitung bekommen, die für mich sehr einprägsam ist, weil sie in einer bildlichen Darstellung das Kreuz aufgreift, und das möchte ich heute mit euch teilen. Das Jüngerkreuz. Bei dem Jüngerkreuz geht es nicht um Leiden, sondern um Verbindlichkeit in unserer Beziehung zu Jesus Christus, unserem Herrn. Und das wird dadurch sichtbar gemacht, dass nicht mehr ich im Zentrum meiner Lebensplanung stehe, sondern Christus. Woraus besteht nun das Kreuz, das wir dann auf uns nehmen? Der senkrechte Balken steht für unsere Beziehung zu Gott, und der hat zwei Teile. Und der erste steht für das Wort Gottes. Der Einfluss des alten Menschen in uns wird dort ausgeschaltet oder zumindest zurückgedrängt, wo wir seinen Einflüsterungen und Vorschlägen das Wort Gottes entgegensetzen. Sich vom Wort Gottes bestimmen zu lassen, ist ein Wesensmerkmal der Jünger, wie Jesus selbst gesagt hat, Johannes 8, Vers 23. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Das Kreuz aufzunehmen bedeutet demnach regelmäßig, am besten täglich in der Bibel zu lesen. Man kann es alleine tun, aber es macht mehr Freude, es mit anderen zusammenzutun und auszutauschen, was der Herr uns gezeigt hat. Falls der alte Mensch in dir, ein paar gute Gründe genannt hat, warum bei dir das nicht möglich sein sollte, dann wirf sie weg. Lass dir vom Herrn zeigen, dass sie nichts taugen, wenn du in Wahrheit ein Jünger Jesus sein willst. Jesus wird dir auch zeigen, wie es in deiner persönlichen Situation möglich ist, dass du das schaffst. Er wartet schon lange darauf, dass er es dir zeigen kann, wenn du es noch nicht weißt. Der obere Teil des senkrechten Kreuzesbalken steht für das Gebet. Jünger Jesu brauchen eine wirksame Beziehung, Gebetsbeziehung zu Gott. Um die Stellen im Alten Testament, im Neuen Testament abzuzählen, die zu anhaltendem Gebet ermutigen, reichen zwei Hände nicht. Und die Stellen, die dann noch erklären, mit welchen Verheißungen das Gebet verbunden ist, sind noch viel mehr. Mit dem Beten ist es wie mit dem Atmen. Einatmen, ausatmen, hören auf Gott, reden mit Gott. Das gehört zu jeder Situation unseres Lebens dazu, wie das Atmen. Und es ist auch genauso notwendig für uns Jünger. Die Belebung unseres Gebets ist die zweite Komponente, in der wir gegen die Herrschaft des alten Menschen in uns vorgehen können. Und indem wir das Gebet zu einem essentiellen Bestandteil unseres Alltags machen, nehmen wir als Jünger Jesu ebenfalls das Kreuz auf uns. Der waagrechte Balken des Jüngerkreuz steht für unsere Beziehung untereinander. Und da gibt es sogar drei Komponenten, die mit Kreuz auf sich nehmen verknüpft sind. Die erste ist Gemeinschaft der Gläubigen. Zu dieser Gemeinschaft hat uns Jesus auch aufgefordert. In Johannes 13, Vers 34 und 35 hat er gesagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, so wie ich euch geliebt habe. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Gemeinschaft ist ein Zeugnis für Christus. Ein Pastor hat einmal gesagt, nachdem seine Gemeinde durch eine spannungsvolle Zeit gegangen war, dass es diese Gemeinde überhaupt noch gibt, ist ein glatter Gottesbeweis. Gemeinde zu sein heißt, die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, weiterzugeben, an die Geschwister weiterzugeben und nicht nur die Liebe von den Geschwistern einzusammeln. Und auch damit, indem wir das tun, tragen wir zur Kreuzigung unseres alten Menschen bei. Der zweite Kreuzesarm steht für unsere Beziehung zu den ungläubigen Menschen. Da geht es um das Zeugnis in der Welt. Wie bereits am Anfang gesagt, ist unser Auftrag, der Auftrag, den Jesus allen seinen Jüngern gegeben hat, das Evangelium in die Welt zu tragen. Dafür hat Jesus sie von Anfang an ausgebildet. Und das ist nicht die Aufgabe von Einzelnen, besonders dafür ausgebildeter Jünger, sondern das ist unser aller Aufgabe. Es ist oftmals nicht klar, dass es mit unserer Aufgabe für die Menschen, für die anderen Menschen eigentlich um Leben und Tod geht. Wir machen uns nicht bewusst, dass viele Menschen um uns herum ein ziemliches Problem hätten, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde. Ich denke, jeder von uns kennt in seinem Umfeld Menschen, von denen er sich sehr wünscht, dass er mit ihnen die Ewigkeit verbringen kann, die sich aber bisher noch nicht dafür entschieden haben, das Heil in Anspruch zu nehmen, das Jesus ihnen anbietet. Wenn wir uns dann mit dem Gedanken beruhigen, wird schon irgendwann werden, befinden wir uns auf einem Holzweg. Von alleine wird es nicht irgendwann werden. Jesus hat uns aufgefordert, in der Welt Zeugnis für Gott zu sein und damit Wirkung in die Welt hineinzutragen. In Johannes 15, Vers 8 sagt er: Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Diese Feststellung für sich selbst zu nehmen, für sich persönlich anzunehmen, ist nicht als Auftrag für andere in der Gemeinde zu sehen, sondern gilt für jeden von uns. Und das ist für viele ein Knackpunkt. Zeugnis für Jesus zu sein, ist aber keine beschwerliche Last, wie uns der alte Mensch das einzureden versucht, sondern etwas, was uns aufstellt, was uns zutiefst befriedigt. Und das können die, die das tun oder getan haben, bezeugen, bestätigen. Und deshalb lasst uns auch diesbezüglich das Kreuz aufnehmen. Und der letzte Bereich, dies zu tun, ist der Dienst an anderen, der Dienst des Helfens. In Johannes 15, Vers 13 hat Jesus gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben hingibt für seine Freunde, dass er ein Leben einsetzt für seine Freunde. Jesus und seine Liebe zu den Menschen kann seit der Himmelfahrt nur noch auf eine Weise sichtbar gemacht werden, indem er durch dich und durch mich wirkt. Das hat er seinen Jüngern schon üben lassen, als er sie zum ersten Mal losgeschickt hat. Und wie er ihnen damals schon Vollmacht gegeben hat, den Dienst zu tun, so tut das heute auch noch. Wir sollen den Menschen in Wort und Tat dienen. Das geht vom Wort des Trostes über die Ermutigung und praktische Hilfe im Alltag bis zu Wundern, mit denen der Herr durch uns andere berührt. Wir müssen dabei nur, so wie Jesus es getan hat, uns nach dem Willen Gottes richten, der die Nöte und Bedürfnisse der Menschen sieht. Und wir dürfen uns nicht leiten lassen von der Überlegung, was bringt mir Vorteile? Was ist jetzt besser für mich? Das ist die fünfte Weise, das Kreuz auf sich zu nehmen, um den alten Menschen in uns und seine selbstsüchtige Denkweise zu überwinden. Soweit diese Veranschaulichung. Ich hoffe, dass vieles von dem, was ich gesagt habe, schon in eurem Leben vorkommt. Auch wenn euch bisher nicht klar war, dass ihr dabei der Aufforderung Jesu Folge geleistet habt, das Kreuz auf euch zu nehmen. Von jetzt an könnt ihr das noch bewusster und zielstrebiger tun als bisher. Wenn wir in diesen fünf Bereichen unseres Lebens aktiv sind, Wort Gottes, Gebet, Gemeinschaft der Gläubigen, Zeugnis für die Welt und Dienst an anderen, dann haben wir das Kreuz aufgenommen. Ob es uns dabei gut geht und wir voller ausgelassener Freude sind oder ob wir dabei Leid tragen, ist zweitrangig. Das Kreuz aufzunehmen hat vor allem anderen mit unserer Beziehung zu Jesus zu tun und nicht mit den Umständen, in denen wir leben. Wer weiß, dass er dem Herrn dient, macht sich nicht davon abhängig, ob es leicht ist oder nicht. Und wir haben die Zusage, es wird uns niemals überfordern. Jesus hat uns das gesagt, könnt ihr im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13 nachlesen. Kommen wir noch zu dem dritten und letzten Bereich der Veränderung in unserem Leben durch das Grundgesetz der Jüngerschaft, die Nachfolge. Jesus nachzufolgen bedeutet vor allem, das zu tun, was er getan hat, als er als Mensch auf Erden gelebt hat, nämlich den Willen des Vaters zu tun. Das griechische Verb, das hier mit Nachfolgen übersetzt wird, bedeutet wörtlich hinter einem hergehen, aber auch Jünger werden und beinhaltet das zu tun, was der Vorangehende sagt oder tut. In der deutschen Sprache bedeutet übrigens das Wort folgen auch gehorchen. Er hat ihm aufs Wort gefolgt. Letztlich geht es in diesem dritten Aspekt Nachfolge darum, dass man in Verbindlichkeit eintritt. Verbindlichkeit zu Jesus. Ich sage nicht nur ja, ja und dann betrachte ich das Ganze als Spiel oder Theorie, sondern ich nehme es ernst. Ich entscheide mich zu einem Lebensstil, in dem der Herr sich auf mich verlassen kann. Kommen wir nun zum letzten Teil unseres Textes. Dazu möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir in Vers 34 gelesen haben, dass Jesus hier zum ganzen Volk gesprochen hat. Nachdem sie nun gehört haben, was es bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein, macht er ihnen jetzt noch bewusst, dass es dazu gar keine sinnvolle Alternative gibt. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Für uns heute sind diese Aussagen vermutlich leichter zu verstehen als für die Menschen damals. Zusammengefasst sagt hier Jesus: Wer nicht sein altes Leben, das unter der Herrschaft der Sünde steht, Jesus hingibt, um von ihm neues Leben zu erhalten, wird im Tod enden. Und damit ist die ewige Verdammnis gemeint, die Jesus in der Offenbarung als zweiten Tod bezeichnet hat. Und es gibt keine Möglichkeit, diesem Tod zu entgehen, denn wir sind durch unsere Sünde diesem Tod ausgeliefert. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich daraus auf irgendeine Art und Weise loskaufen zu können. Ewiges Leben kann man nicht erkaufen, um keinen Preis der Welt. Wer sich nicht hier und heute entscheidet, sich auf die Seite Jesu und zu dem zu stellen, was er gesagt hat, der wird in Jesus keinen Beistand haben, wenn er wiederkommt. Und an dieser Stelle ist es wichtig, sich zu erinnern, dass Jesus hier zum ganzen Volk spricht. Zu den Menschen aus, Vers 38, diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Er spricht hier nicht nur zu seinen Jüngern. Hier geht es darum, ob ein Mensch Jesus und das Evangelium annimmt oder ob er sich schämt, das zu tun vor den Menschen, die um ihn herum sind. Wer sich hier in diesem Leben gegen Jesus entscheidet, hat verloren. Dabei handelt es sich nicht um eine Strafe, weil Jesus beleidigt ist, sondern das ist eine zwangsläufige, unvermeidliche Konsequenz aus der Entscheidung gegen Jesus. Manchmal wurde diese Stelle benutzt, um den Jüngern Jesu ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn sie versagt haben, Zeugnis zu geben, weil sie sich gefürchtet haben oder sich geschämt haben, den Mund aufzumachen. Das ist definitiv hier nicht gemeint. Unser Heil, da ist das Neue Testament ganz eindeutig, unser Heil, das ewige Leben, ist Gnade, ein unverdientes Geschenk. Wir haben das nicht irgendwo verdient. Durch kein Werk kann man sich das verdienen. Und man kann es nicht durch unterlassene Werke verlieren. Wenn wir versagen, auch bei dem Bekenntnis zu Jesus, vergibt uns Jesus diese Schuld. Und wenn wir die Schuld bekannt haben, reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Ende der Diskussion. Werfen wir noch einen Blick auf den ersten Vers aus Kapitel 9. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis das Reich Gottes in Kraft, sie das Reich Gottes in Kraft haben, kommen sehen. Die Aussage, dass unter den Zuhörern Jesu einige sind, die dabei den Tod nicht schmecken werden, bedeutet offensichtlich nicht, dass sie leiblich überleben, bis Jesus wiederkehrt. Das haben die vergangenen knapp 2000 Jahre inzwischen eindeutig bewiesen. Vielmehr sagt Jesus, dass sie schon jetzt ewiges Leben empfangen haben und deshalb nicht tot sind, auch wenn ihr Leib verwest. Wenn Jesus hier sagt, dass es nur einige sind, dann müssen wir uns daran erinnern, dass er zum ganzen Volk spricht und nicht nur zu seinen Jüngern. Die einigen, das sind die, die sich für Jesus entschieden haben oder noch für Jesus entscheiden werden. Für uns ist dieser Vers aus einem Grund ganz wichtig. Jesus hat hier seinen Jüngern zugesagt, dass das ewige Leben bereits hier mit ihrer Bekehrung begonnen hat. Und auch wenn dieser Leib, in dem wir jetzt leben, nicht mehr bestehen bleibt, bis Jesus wiederkommt, wird das keine Unterbrechung in unserem neuen Leben geben. Auch nicht in der Zeit, was Zeit dann auch heißen mag, zwischen dem Sterben und seiner Wiederkunft. Selbst wenn er uns an keiner Stelle gesagt hat, wie das aussehen wird, das wissen wir nicht. Aber dass es so ist, das hat er jetzt zugesagt. Und deshalb ist es wahr. Kommen wir zum Schluss. In den betrachteten Versen hat Jesus für seine Jünger, also auch für uns, eine wichtige Wegweisung gegeben, die uns befähigt, nicht nur seine Jünger zu sein, sondern auch in der Jüngerschaft nach dem Plan Gottes zu wachsen. Dazu ist es als erstes wichtig, dass für uns unumstößlich feststeht, dass er der Christus, der Messias, der Sohn Gottes ist. Als zweites müssen wir uns entscheiden, ihm so zu vertrauen, wie er es sagt, egal welchen Weg er uns führt. Ihm können wir mehr vertrauen als all unserer Einsicht und vor allen Dingen mehr als unseren Gefühlen. Er wird dafür sorgen, dass wir das Ziel erreichen, dass Gott dabei geehrt wird. Und als drittes können wir nichts Besseres tun, als das Grundgesetz der Jüngerschaft verbindlich anzunehmen, mit Selbstverleugnung, Kreuz auf sich nehmen und nachfolgen, ihm nachfolgen. Das Privileg, das wir als Jünger Jesu haben und das uns niemand mehr wegnehmen kann, ist das neue, ewige Leben, das wir bei unserer Bekehrung erhalten haben. Ich denke, wir haben allen Grund, unseren Lebensstil als Jünger Jesu immer wieder einmal auf den Prüfstand zu stellen, um zu gucken, ob wir das, was Jesus hier für seine Jünger gesagt hat, auch in deinem Leben so ist. Und wenn wir dabei entdecken, dass wir hinter dem zurückbleiben, was wir gelernt haben, dann können wir nichts Besseres tun, als einmal mehr für uns zu entscheiden, einen Neuanfang zu machen, uns zu entscheiden, uns diese Aufforderung Jesu zu eigen machen und das in unseren Worten sagen: Ich will dir nachkommen, darum verleugne ich mich selbst und nehme mein Kreuz auf mich und folge dir nach. Amen. Da das Bild vom Jüngerkreuz ein bisschen komplex ist und man sich vermutlich nicht alles auf einmal merken kann, habe ich es zusammen mit den zitierten Bibelstellen ausgedruckt. Ich lege es die Blätter nachher am Ausgang auf, sodass ihr euch, wenn ihr rausgeht, bedienen und mitnehmen könnt. Und wenn ihr von zu Hause aus zugeschaut habt und daran interessiert seid, dann könnt ihr mir eine E-Mail schicken, dann schicke ich euch das als PDF-File zu.